Ja, dann wollen wir den zweiten Teil aus diesem Kapitel lesen. 1. Korinther 12, ab Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave und Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer, und das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig, und die wir für die unehrbareren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre, und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder? Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Eifert aber nach den größeren Gnadengaben und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Vers 12 ist jetzt ein sehr zentraler Vers dieses Kapitels und ich kann mich ja wirklich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal das entdeckt habe für mich. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Großartiges, diese Entdeckung. Stellt euch mal vor, ihr hättet diesen Vers schreiben müssen. Also natürlich schreibt keiner von uns heute mehr in der Bibel, die ist ja komplett. Aber ich bin überzeugt, jeder hätte diesen Vers nicht so beendet, sondern anders geschrieben. Er stellt jetzt nämlich einen Körper vor, und das kann man gut verstehen, jedes Kind kann das gut verstehen. Vielleicht sitzt gerade einer an seinem Platz und der Fuß ist eingeschlafen. Also besser, als wenn du ganz eingeschlafen wärst, ja, das ist schon klar. Aber niemand würde doch jetzt behaupten und sagen, ach egal, ein Fuß mehr oder weniger, lass den mal, bis der richtig weg ist. Der würde doch sofort den Zeh bewegen und denken, boah, das ist aber unangenehm, darum schläft denn mein Fuß ein. Und dieses Beispiel nimmt der Herr Jesus jetzt und sagt, wir sind ein zusammengefügter, natürlich nicht echter Körper, sondern ein geistlicher Körper, ein geistlicher Leib. Und da muss jeder an seiner Stelle funktionieren. Sonst hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Also ein ganz einfaches Beispiel. Und das wird jetzt übertragen. Und jetzt lese ich nochmal. Also er sagt, ein Leib, viele Glieder, viele, aber ein Leib sind, Doppelpunkt, so auch die Versammlung. Eben nicht. Und diese Entdeckung ist einfach die großartigste Entdeckung, die wir haben dürfen. Der Paulus hat garantiert an seine Bekehrung zurückgedacht. Und die ist jetzt ganz wichtig. Als der Paulus, also da hieß er noch Saulus, in Apostelgeschichte 9 steht das, wenn du das nochmal nachlesen möchtest, auf dem Weg nach Damaskus die Christen verfolgt hat, da hat der Jesus aus dem Himmel gerufen, Saul, Saul, und dann? Was verfolgst du? Die Christen? Warum verfolgst du mich? Und diese Entdeckung ist einfach groß, dass jeder Gläubige mit Christus so eng verbunden ist. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt über das Thema Gemeinde, Kirche, Versammlung, wie wir es auch immer nennen wollen, beschäftigt sind, dass wir da nicht nur an die Christen, die wir kennen, denken, dass wir nicht nur an die Christen, die auf der ganzen Welt im Moment sind, denken, sondern an Herrn Jesus. Das ist ja noch viel größer. Wenn hier auf der Erde Christen etwas tun, dann tut das in dem Sinne der Jesus. Also das ist ja die Bedeutung, der Umkehrschluss. Das mache ich ganz einfach klar für die Kinder. Also ich sage jetzt mal, also ich kann mich immer daran erinnern, dass meine Schwestern mich immer gerne gekniffen haben. Also ich hoffe nicht, dass das nur ein Phänomen von Schwestern, also von Schwestern, ich meine Kleine, als wir noch jung waren. Also ich hoffe nicht, dass ihr euch als Erwachsene noch kneift. Aber kennt ihr vielleicht, oder? Habt ihr euch auch schon mal gekniffen? Und was hast du dann gesagt, als deine Schwester oder dein Bruder dich gekniffen hat? Warum hast du mir in die obere Hälfte der linken Wade meines Beines gekniffen? So sprechen wir doch nicht, oder? Warum hast du mich gekniffen? So sprechen wir, oder? Und das ist jetzt genau die Bedeutung dieses einen Organismus, den der Jesus geschenkt hat. Das ist der Christus. Und wie wichtig diese Erkenntnis der Wahrheit ist, zeigt ein Satz, wenn man den zum ersten Mal hört, dann könnte man sich fast erschrecken. Da schreibt der Bruder, wenn ein Christ verloren gehen könnte, müsste zuerst Christus aus dem Himmel verdammt werden. Geht das? Er meint damit diese enge Verbindung von Christen zu Christus. Zeigt eben, dass wenn ein Teil davon weggeht, dann muss das andere Teil auch verloren gehen. Und das ist unmöglich. Also zeigt diese Wahrheit auch einfach, oder die Erkenntnis solcher Dinge, dass wir in einer unglaublich ewigen, günstigen Situation sind. Da wollen wir einfach dankbar für sein. Aber hier ist es ja jetzt nicht so sehr der persönliche Aspekt, sondern dieser gemeinsame, dieser funktionierende Aspekt eines Körpers. Und wir wollen nochmal, der Vers 12 zeigt nämlich eine gewisse Einteilung für die nächsten Verse. Also wir nehmen jetzt erst einmal heraus, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat. Wir nennen das Vielfalt, aber in Einheit. Und diesen Gedanken führt er in Vers 14 bis 19 anhand des menschlichen Körpers aus. Und das beugt einer Gefahr vor, die wir eben schon benannt haben, das ist Neid. Es können nicht alle im Auge, alle am Körper Augen sein. Wo wäre das Gehör? Aber wir brauchen die Vielfalt in einem Körper. Wenn eins nämlich fehlt, merken wir, dass das ganz schön schwierig ist. Ohne einen Fuß, also sagen wir mal, der Fuß würde fehlen. Das wäre schlimm. Und es beugt zweitens auch dem Klerikalismus vor. Das heißt, dass man sagt, nur eine bestimmte Gruppe von Christen, diese klerikale Gruppe, das heißt, die zum Beispiel Pastoren sind oder welche Funktion auch immer, die dürfen Aufgaben ausführen. Nee, jeder muss an seinem Platz die Aufgabe, die er bekommen hat, ausführen. Dann ist die zweite Aussage. Ich bin wieder in Vers 12, zweiter Teil. Alle Glieder des Leibes, obgleich viele, ein Leib sind, Einheit in Vielfalt. Das führt er aus in Vers 20 bis ungefähr Vers 25. Und das beugt einmal der Gefahr der Überheblichkeit vor. Da heißt es ja dann, ich brauche dich nicht. Das ist ganz gefährlich. Vielleicht hast du noch nie gemerkt, dass du eine Niere hast und denkst irgendwann, ach, die brauche ich ja gar nicht mehr. Oh, dann musst du irgendwann vielleicht an die Dialyse, weil die Nieren eine wichtige Funktion haben. Und so könnte man weitergehen. Also man darf nicht sagen, ha, ich bin Auge, da brauche ich die anderen nicht. So geht das nicht. Und das Zweite ist dann, dass es auch der Unabhängigkeit des Gliedes vorbeugt, dass man eben sagt, ich bin für mich allein verantwortlich. Ich möchte diesen Aspekt jetzt nochmal ganz hervorheben. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es das persönliche christliche Leben gibt für jeden und das gemeinschaftliche. Und beides ist wichtig. Die Reihenfolge führt natürlich dazu, dass ich erstmal persönlich den Herrn Jesus kennengelernt habe. Aber dann ist es absolut nötig und wichtig, dass man Christen findet an einem Ort, um sich mit ihnen zu versammeln. Und ich erschrecke mich leider in der letzten Zeit oft, dass ich Christen kennenlerne, die mir sagen, dass sie fast aufgegeben haben, andere Christen zu suchen, weil sie immer irgendwo, also ich darf mal sagen, irgendwo gelandet sind. Ich möchte das mit großer Vorsicht sagen, aber weil das hat mich oftmals jetzt in vergangenen Gesprächen erschüttert, dass sie keine Gruppierung, keine Christen gefunden haben, wo sie wirklich nach Hause kommen konnten, weil fast immer große Irrlehren, Probleme diese Orte gekennzeichnet haben. Das ist ein Trauerspiel. Wir brauchen das persönliche christliche Leben und wir brauchen auch das gemeinsame christliche Leben. Und leider ist das auch ein Thema in diesen großen Kirchen. Noch einmal, wenn ich so etwas sage, dann meine ich nicht die Gläubigen in diesen. Die schätzen wir sehr. Aber der Katholizismus ist geprägt, dass nur die Kirche. Man bekommt alles, aber nur durch die Kirche. Das ist falsch. Der Protestantismus ist das Gegenteil. Man freut sich über einen ganzen Blumenstrauß an möglichen Wegen. Wenn man an zum Beispiel die Teilnahme am Brotbrechen oder denkt, dann sagen die alle, jeder prüfe sich selbst. Je mehr Gruppen, umso besser. Aber beides ist falsch. Und der Jesus möchte schenken, dass wir, wenn wir als Christen zusammenkommen, eine, ich darf mal sagen, Atmosphäre schaffen, wo der Apostel Paulus am Ende in Korinth den Korinthern sagt, ihr aber seid Christi Leib. Das heißt, ihr seid ein Ausdruck dessen, wie Versammlung des lebendigen Gottes oder Kirche, Gemeinde funktioniert. Und wir wissen, dass in Korinth auch nicht alles gerade Gold war, was glänzt, sondern dass es da auch Nöte gab. Aber das ist das Ziel Gottes, dass wirklich Kinder Gottes, Christen, andere finden, mit denen sie gemeinsam einen Weg gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in Vers 13 sehen wir jetzt den Weg, der dahin führt. Denn wenn ein Christ, nein, ich muss vorher sagen, wenn ein ungläubiger Christ wird, das heißt sich bekehrt, bringt die Bekehrung als erstes noch nicht die Zugehörigkeit zu dem einen Leib. Die Bekehrung als solches. Sondern, und das macht dieser Vers jetzt sehr deutlich, und ich möchte jetzt mal fragen, etwas herausfordernd, ist mir bewusst, wer von euch ist denn schon mit dem Heiligen Geist getauft worden? Keiner? Dann gehört ihr nicht zum Leib. Oder habt ihr alle die Geistestaufe schon bekommen durch Hände auflegen oder wie hat es bei euch funktioniert? Ich versuche das nicht lächerlich zu machen, sondern sehr ernsthaft jetzt anzugehen, weil es darüber viele Lehren gibt, die einfach dem Wort Gottes entgegenstehen. Und ich möchte das jetzt versuchen zu zeigen, damit wir da ganz klar sind. Es gibt 7 Stellen, interessanterweise, im Neuen Testament über die Taufe, und jetzt ist es ganz wichtig, mit dem Heiligen Geist. Und hier ist die 7. Interessanterweise sprechen alle vier Evangelien davon. Es ist eine Besonderheit, wenn in allen vier Evangelien eine Sache steht. Das ist gar nicht so oft der Fall. Bedeutet jetzt nicht, dann ist, wenn es nur einmal im Johannes 14 vom Haus des Vaters steht, dann scheint das ein unwichtiges Thema zu sein. Das ist natürlich nicht. Aber es ist interessant, dass die Ankündigung in allen vier Evangelien ist. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das aufzuschlagen. In Apostelgeschichte 1 haben wir dann die fünfte Stelle, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt, ihr werdet aber in nicht vielen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. In Apostelgeschichte 11 oder 10, ich bin mir jetzt ganz sicher, haben wir dann die sechste Stelle, wo Petrus rückblickend auf das Ereignis von Pfingsten sagt, da war das, Apostelgeschichte 2. Und hier ist die siebte Stelle. Und diese sieben Stellen machen jetzt Folgendes klar. Und das möchte ich jetzt im Gegensatz zu der Taufe mit Wasser zeigen. Wer tauft bei der Taufe mit Wasser? Das macht ein anderer Christ, der einen Christen tauft, der sich bekehrt hat. Hier war es der Jesus, der getauft hat. Also schon mal ein Unterschied. Das zweite ist, wer wurde denn getauft bei der Taufe mit Heiligen Geist und bei einer Wassertaufe? Bei der Wassertaufe ist es immer einer nach dem anderen, kann auch mehrere an einem Tag sein, aber einer nach dem anderen. Und bei der Taufe mit Heiligen Geist war es in Apostelgeschichte 2 alle Anwesenden dort in Jerusalem, als nämlich der Heilige Geist auf die Erde kam. Das dritte ist, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit welchem Element wurde getauft, nämlich im Heiligen Geist. Und bei der irdischen Taufe ist es mit Wasser. Und das nächste ist, zu welchem Zweck taufe ich in einer Wassertaufe? Da können wir auf das Lied Bezug nehmen, was wir nicht ganz gesungen haben. Die Jüngerschaft, mich auf die Seite des Herrn Jesus stellen, gibt es noch mehrere Bedeutungen, aber soll ja jetzt nicht das Thema sein. Hier bei der Taufe mit Heiligem Geist ist es genau das, was jetzt wichtig ist. Dadurch sind wir ein Organismus geworden. Wir sind eben keine Standalone-Christen, sondern wir sind ein Organismus geworden durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wann wurde getauft? Einmal am Pfingsten. Einmal. Und die Taufe mit Wasser, das wissen wir sukzessive immer, wenn jemand sich wieder taufen lassen möchte. Ja, da haben wir Pech gehabt, oder? Wir waren ja Pfingsten nicht dabei. Ja, vorsichtig. Der Paulus macht hier klar und ein schönes Bild, was andere schon benutzt haben, möchte ich hier gerne auch einfach erwähnen. Habt ihr schon mal in einen Teich einen Stein reingeworfen oder in einen See, in ein Wasser? Also in ein ruhiges Wasser. Und was passiert, wenn man einen Stein versucht, in die Mitte des Sees zu werfen? Dann gibt es so kleine Wellen, ja? So Kreise, die sich ziehen, genau. Und genau das ist jetzt die Bedeutung der Taufe mit dem Heiligen Geist. Da ist sozusagen einmal auf die Erde der Heilige Geist gekommen. Und nach, alle, die sich bekehren, werden erfasst von diesem Heiligen Geist und gehören damit zum Organismus dazu. Das ist die Bedeutung. Und die wollen wir versuchen, in diesem 13. Vers festzuhalten, dass das nicht etwas ist, wo ich jetzt abhängig bin von einem anderen Gläubigen, vielleicht sogar von irgendeinem Ältesten oder Apostel, der mir diese Geistestaufe weitergibt. Ich möchte nur eine Stelle noch erwähnen, die das klar macht. Epheser 1 gibt drei Aktivitäten vor. Hören von dem Evangelium des Herrn Jesus, das Evangelium des Heils, glauben an das Evangelium und dann wird man versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also nochmal, die Bekehrung ist die Grundlage dafür, aber wenn wir an das Werk des Herrn Jesus glauben, bekommen wir den Heiligen Geist und werden dann zu diesem lebendigen Organismus dieses Körpers, des Bleibes des Herrn Jesus hinzugefügt. Und das Bild nimmt er jetzt ab Vers 14 bis Vers 25 in dieser verschiedenen Schattierung, wie wir es ja gerade gesagt haben. Und wir wollen jetzt versuchen, ein wenig darüber nachzudenken. Ich möchte warnen vor einer Gefahr, dass wir jetzt versuchen, alle Ausdrücke des Körpers zu vergeistlichen. Also, was könnte jetzt Auge bedeuten? Ah, das ist bestimmt einer, der guckt immer, ob alle lieb sind, ja? Und der Hörer, das ist also, der hört immer rein. Das ist nicht Sinn dieser Stelle. Weil ganz schwierig wird's dann, wenn das Haupt, also der Jesus ist doch das Haupt, zu den Füßen sagt, ich brauche euch nicht. Das passt nicht, sondern er nimmt einfach verschiedene Glieder des Körpers, um etwas zu erläutern, aber nicht mit dem, mit der Bedingung, versucht mal rauszukriegen, was die geistliche Bedeutung ist, sondern es sind einfach Beispiele. Und jetzt fangen wir mal an. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Jetzt könnte man ja denken, ja, so dumm sind wir doch nicht, oder? Habt ihr vielleicht auch schon mal als Mädchen gedacht, ich wäre lieber ein Junge? Oder als Junge, ich wäre lieber ein Mädchen? Oder ich wäre gerne der Älteste im Haus und nicht der Jüngste? Oder ich wäre gerne Chef und nicht Angestellter? Oder ich wäre gerne reich und nicht so arm? Oder, wir können jetzt durchgehen, oder? Haben wir es noch nie gedacht? Und leider passiert das im Geistlichen auch. Ja, wenn ich ein Bruder wäre, dann könnte ich richtig loslegen. Ich muss ja eine Schwester. Aha. Bist du nicht von dem Leib? Doch. Ist das nicht groß? Du bist von dem Leib. Genau du. So wie du aussiehst. Also, ich darf das mal so sagen, ja? Genau mit der Nase, die du im Spiegel jeden Morgen... Genau so, ja, genau. Wollen wir das nicht versuchen mitzunehmen in unser Leben hinein? Gott wollte dich da, wo er dich hingestellt hat, mit den Fähigkeiten, mit der Art und Weise, mit all dem, was dazugehört. Und es ist fatal zu sagen, ich bin ja nicht das. Das ist nicht gut. Ich will nicht sagen, dass es schwierige Situationen gibt, wo man wirklich... Es gibt ja sogar krankhafte Zustände, wo man sich nicht akzeptieren kann und so weiter. Da wollen wir dankbar sein, wenn wir diese Krankheit oder damit vielleicht nicht so ein Problem haben. Wir wollen das auch nicht irgendwie kleinreden. Aber es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir akzeptieren, das hat Gott so gewollt. Sowohl was die irdische Schöpfung angeht, als auch was den Platz, den Gott einem zugegeben hat, in diesem Leib, in dem funktionierenden Leib gegeben hat. Und das möchte der Apostel hier jetzt einfach sehr, sehr deutlich machen. Und ich möchte diesen 18. Vers jetzt mit Betonung einfach noch einmal lesen, in der Hoffnung, dass wir uns das einfach, ich darf mal sagen, hinter die Ohren schreiben. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Das kommt von Gott. Ich mache mal ein ganz eindrückliches Beispiel für die Kinder. Aus welch einem Material ist eure Toilette? Aus Keramik, oder? Und hat jemals schon mal die Toilette gerufen, ich wäre so gerne Teller, aber doch nicht Toilette? Hat noch nie die Toilette gerufen, oder? Seht ihr, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber Porzellan und Keramik habe ich jetzt mal so fast als gleich gesehen. Vielleicht sagt jetzt jemand, ein Chemiker, das ist ja totaler Quatsch. Aber ich hoffe, ihr versteht das Beispiel. Wenn wir keine Toilette im Haus hätten, das wäre doch fatal, oder? Und wenn wir keine Teller im Haus hätten, wäre das auch fatal, weil wir essen ja hoffentlich nicht mit den Fingern, also vom Teller. Seht ihr, beides ist wichtig. Aber als das entschieden worden ist in der Fabrik, da wurde etwas hergestellt und dann wurde aus, das könnt ihr auch im Alten Testament lesen, der Töpfer nimmt den Ton und der bereitet am Montag, werden Toiletten gefertigt und am Dienstag die Teller. Ja, kann man nichts ändern, dass gerade Montag der Stoff zubereitet wurde für die Toiletten. Nun, ich hoffe jetzt nicht, dass jemand denkt, er wurde in dem Vortrag mit einer Toilette verglichen. Aber ich verstehe doch, wie wichtig das ist, dass wir alle eine Funktion haben. Und wenn einer die Funktion nicht ausführt, hat das fatale Folgen für den ganzen Rest. Das ist sehr wichtig. Und das wollen wir mitnehmen. Und mit dem Hinweis, Gott hat das so gewollt. Nochmal, ich habe gesagt, der Neid müsste nach dieser Betrachtung des 12. Kapitels aus unseren Herzen entfernt sein. Weil wir im Endeffekt Gott damit anklagen. Und nicht den Bruder oder die Schwester. Sondern wir machen Gott einen Vorwurf, dass er mir diesen Bruder, ich darf mal sagen, in meiner Ansicht vor die Nase gesetzt hat. Oder wie auch immer ich gerade denke. Oder die Schwester. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns doch hoffentlich ja mit dieser Eindrücklichkeit wirklich einfach auf den Herzen liegt und das auch ein wenig bleibt. Ab Vers 20, wie gesagt, ändert sich der Schwerpunkt ein wenig, dass man eben jetzt sagt, ich brauche das den anderen nicht. Also das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und da habe ich von einem Bruder ein herrliches Beispiel gelesen. Der hat gesagt, das Auge ist ja nun wirklich ein, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Auge beschäftigt habt. Das muss man mal machen. Das ist ja unglaublich, was das Auge kann. Und dann sagt er, und hattest du schon mal einen Staubkorn im Auge? Dann kommt der kleine Finger, der das Auge sagt zu der Hand, ich brauche dich nicht. Stell dir mal vor, die Hand sagt dann, ist mir egal, dass du Staub im Auge hast, ich komme nicht. Du hast ja gesagt, ich brauche dich nicht. Nein, mit dem kleinen Finger nehme ich dieses Staubkorn von meinem Auge weg, damit das Auge wieder sehen kann. Wie ist das bei uns? Da ist ein Auge, vielleicht ein Glied, was eine besondere Fähigkeit von Gott bekommen hat. Aber auf diesem Auge ist ein Staubkorn. Diese Gabe vielleicht kommt nicht so zum Ausführung. Also wie gesagt, wir wollen nicht alles vergeistlichen, aber so könnte man ja diese Bedeutung weiterführen. Und da muss ein kleiner Finger mal nachhelfen. Und muss mal sagen, du, da ist was unklar. Aber wenn der kleine Finger sagt, habe ich keine Lust zu, das wäre schade, oder? Also hier sehr, sehr deutlich, dass alles nötig ist, alles auf seine Weise, alles an seinem Platz. Und jetzt wird sogar noch gesagt, dass es Glieder gibt, die vielleicht gar nicht so schön sind oder die wir als gar nicht so wohlanständig ansehen, aber die Gott sogar dann mit reichlicherer Ehre umgibt. Und ich weiß nicht, wer von euch beim letzten Mal als letztes seine Galle gemerkt hat. Aber vielleicht haben auch einige schon wegen Gallensteinen die sogar entfernt bekommen. Und da kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern, wie schmerzhaft das Ganze war. Und der Arzt hat gesagt, ja, das ist gar nicht so leicht. Die liegt gar nicht so gut, da müssen wir erstmal drankommen. Aha, ich habe noch nie meine Galle, ich weiß gar nicht, also wüsste jetzt gar nicht, wo die liegt, ja. Aber der Arzt weiß das ja, ne? Und der weiß auch, was man alles wegtun muss. Oder zum Beispiel weiß ich die Bauchspeicheldrüse. Das ist eine ganz schwierige Operation, weil man erstmal da dran kommen muss. Die ist also sehr geschützt. Oder auch Organe wie die Milz, damit die sehr stark durchblutet, die muss geschützt werden, damit sie den Verletzungen von außen oder nehmen die Lunge. Die Lunge hat ein Pleura, wenn ich das richtig ausspreche, also eine Vakuum umgeben, damit beim Ein- und Ausatmen sie sich ausbreiten und wieder zusammenziehen kann. Wenn eine Rippe diese äußere Hülle durchstößt, da ist das ganz gefährlich, lebensgefährlich. Deswegen die Rippen hier in diesem Bereich sind sehr, sehr wichtig. Vielleicht haben wir das noch nie geglaubt. Jetzt sehen wir aber nicht beim menschlichen Körper, wir haben ja jetzt keinen Biologieunterricht, sondern vielleicht bist du auch eine Rippe. Damit die Lunge gut atmen kann, bist du der Schutz. Und wenn man dann sagt, die Lunge sagen würde, ich brauche die Rippen nicht, dann ist ein ganz gefährlicher Schuhstand eingetreten. Und das wollen wir einfach mitnehmen, dass wir nicht sagen, da können wir gerne darauf verzichten. Das wird sich dann zeigen. Und wie endet es wieder? Vers 24. In der Mitte. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt. Also, so wie es ist, das kommt von Gott. Und ich weiß, dass es eine Zeit lang, ich glaube, das war so in den 70er Jahren, da haben viele Ärzte auch geglaubt, manche Organe, wie die Mandeln, die sind irgendwie unwichtig. Und dann hat man unglaublich viele Mandeln entfernt, die sind ja hier im Hals. Und dann hat man gemerkt, oh, ist doch gar nicht so einfach, die haben viele Funktionen. Ich las jetzt, wenn man sich so ein bisschen für Schöpfung und Evolution, also für Evolution interessiere ich mich nicht, aber für Schöpfung, habe ich jetzt einen Bericht gelesen von einem Arzt über das Steißbein. Wo viele ja gesagt haben, Überbleibsel von was weiß ich nicht alles. Aber da las ich, dass unglaublich viele Muskeln, die wichtig sind für unseren Körper, an diesem Steißbein fest sind. Fand ich mal sehr interessant. Unser Steißbein, ja, brauchen wir gar nicht. Doch, brauchen wir doch. Wir sehen also, und das finde ich einfach großartig, wie einfach Gottes Wort ist, oder? Ihr Kinder, habt ihr das verstanden? Das ist doch einfach, oder? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir einander ergänzen und nicht denken, brauchen wir nicht. Können wir darauf verzichten? Das ist ein ganz, ganz fataler, das ist ein gefährlicher Gedanke. Vers 25 schließt jetzt diesen zweiten Teil ab. Und da wird jetzt nochmal sehr wichtig formuliert, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Spaltung, da ist das griechische Wort Schisma der Ausdruck und wir leiten zum Beispiel eine Erkrankung davon ab, die wirklich sehr, sehr schlimm ist, das ist Schizophrenie. Wenn man eine gespaltene Persönlichkeit hat, das heißt, wenn ein Teil des Menschen gegen den imaginären anderen Teil kämpft, weil man nicht mehr denkt, man ist eins. Jetzt kann man ja sagen, ja, das ist ja, wir sind ja nochmal nicht in der Medizin. Aber was haben wir am Anfang gelesen? So auch die Versammlung? So auch der Christus? Das heißt doch, wenn ich sage, ich brauche den anderen nicht, dann stimmt etwas mit dem Christ. Kann ich das sagen? Seht ihr, wie ernst dieser Gedanke ist? Das heißt doch, wenn wir handeln als Gläubige und als ein Teil des einen Leibes, müssen wir doch sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir uns entscheiden, was wir tun oder was wir lassen. Weil wir handeln Christus. Wie war das Beispiel nochmal? Warum hast du mich gekniffen? Ja, genau. Weil man das einzelne Glied mit dem Ganzen identifiziert. Und da sieht man, wie das eine hohe Bedeutung hat, da richtig mit umzugehen. Und dass keine Spaltung entsteht. Wollen wir wirklich dieselbe Sorge füreinander haben? Das heißt, dass wir gerade das Schwächere mit größerer Sorge umgeben. Das steht ja hier, am Land des irdischen Leibes. Hast du schon mal mit Zahnschmerzen oder mit Kopfschmerzen Hausaufgaben gemacht? Geht nicht so gut, oder? Und jetzt sehen wir, ja, so ein Zahn weniger oder mehr ist doch nicht schlimm, oder? Ja, aber stell dir vor, du hättest keine Zähne. Und so könnten wir das jetzt wieder übertragen, dass wir wirklich alles miteinander verbinden Und jede Funktion hat seinen Platz und ist absolut wichtig. Und jetzt kommen wir zum 26. Vers, bevor wir dann das anwenden auf die Korinther. Im 26. Vers haben wir jetzt eine wunderbare Sache. Oder ich nehme noch, damit die Kinder noch ein Beispiel mit nach Hause nehmen. Ja? Vielleicht machst du gerne in der Schule Sport. Und kommst nach Hause und sagst, heute haben meine Füße eine Urkunde bekommen. Im 100-Meter-Lauf. Sagst du nicht, oder? Sondern, weil die Füße so schnell gelaufen sind, hast du eine Urkunde bekommen über 100 Meter oder was auch immer. Und da sehen wir einfach diese Verbindung. Und jetzt, deswegen kam ich gerade auf den Gedanken, jetzt komme ich auf Vers 26. Nämlich, wenn ein Glied leidet, ist jetzt nicht gemeint, wenn einer von den Gläubigen krank ist, dann sind alle traurig. Das stimmt natürlich auch. Ich hoffe nicht, dass wenn ein Gläubiger krank ist, dann freuen sich alle. Das ist natürlich nicht richtig, aber die Bedeutung hier ist es nicht. Ich hoffe schon, dass wir Mitgefühl zeigen, wenn einer krank ist und jemand besuchen und so weiter. Aber diese Stelle hat einen anderen Schwerpunkt. Sie meint, wenn ein Körperteil, wenn es um den irdischen Leib geht, seine Funktion nicht ausführt, dann ist das zum Schaden für alle. Und jetzt sind wir nochmal am Anfang, wo ich gesagt habe, jeder von uns hat von Gott eine Aufgabe empfangen und wenn du diese Aufgabe nicht ausführst, ist das zum Schaden für die anderen. Das heißt, Gott kann sagen, ich habe diese Gabe jemandem gegeben, aber er führt sie nicht aus. Mit der Urkunde nochmal, die Füße, wenn sie nicht laufen, dann kann man den 100-Meter-Lauf nicht gewinnen. Und dann kann man am Ende nicht sagen, es waren nur meine Füße, sondern du warst es. Und das ist hier das Bild. Ein Glied leidet, führt die Funktion nicht aus. Das ist zum Schaden für alle mit. Und da möchte der Jesus einfach helfen, dass wir das bedenken. Das heißt also, wir sind gerade in 1. Korinther 12 in dem 27. Vers angekommen. Also wir haben eine Funktion, die nicht ausgeführt wird und das ist zum Schaden für alle anderen. Das müssen die auffangen, mittragen oder es geht sogar verloren. Und jetzt kommt der umgekehrte Fall. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Dieses Wort verherrlicht, das wird an anderer Stelle, ich nehme nur mal ein Beispiel, dass wir eine Referenzstelle haben, mit einem Wort, was ich fast besser hier nehmen würde, übersetzt, nämlich der Jesus, da heißt es in Lukas 4 von ihm, in Lukas 4, Vers 15, ich nehme das Beispiel deswegen, weil wir dann eine Anmerkung haben, die das gleiche Wort eben zeigt, Lukas 4, Vers 15, er lehrte in ihren Synagogen geehrt von allen. Oder die Anmerkung sagt verherrlicht von allen. Und wenn wir jetzt das nochmal dann in unserem Text lesen, wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Jetzt bin ich wieder beim Beispiel mit dem Laufen. Die Füße waren so schnell, aber alle haben sich mitgefreut, nämlich der ganze Körper. Man hat gejubelt mit den Händen oder man hat gelacht, man hat sich gefreut, man hat sich gut gefühlt. Und das ist wieder übertragen auf unser Beispiel des einen Leibes. Und jetzt wird's wieder ernst. Wie ist das in dem geistlichen Bereich? Freuen wir uns, wenn eine Gnadengabe zur Ausführung kommt und eine gewisse Ehre empfängt? Ach, nein, nie und nimmer. In 100 Jahren nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Der? Nee. Also bei dem hätte ich noch gesagt, da würde ich mich noch in gewisser Weise widmen. Aber bei dem auf keinen Fall. Ist der Christus zerteilt? Seht ihr, wie ernst das ist? Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie einer Gabe Ehre zuteil werden lassen, die Gott gar nicht möchte. Es ist immer gut, wenn wir, ich sag mal, Gleichheit ist und wenn nicht eine Gabe zu sehr in den Vordergrund tritt und so weiter. Das ist die andere Seite. Aber wenn Gott an einem Ort eine Fähigkeit gegeben hat, dann wollen wir doch dankbar sein. Weil sonst würde sie uns fehlen. Und der Jesus will uns das hier klar illustrieren und macht uns das jetzt deutlich. Jetzt transportiert er diesen allgemeinen Gedanken auf den Ort in Korinth und sagt in Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Vers, weil er sagt jetzt nicht, ihr seid der Leib Christi, sondern man könnte sagen, ihr seid der Ausdruck, die Darstellung einer geistlichen Sache, die man ja nicht sehen kann. Also wir haben ja gesagt, es ist kein Körper wie du und ich, den man hier jetzt sehen kann und greifen kann, sondern es ist ein geistlicher Organismus, zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Und ein Bruder hat einmal gesagt, was spiegelt das Blaue vom Himmel besser wider? Der Ozean oder der Tautropfen am Grashalm? Beides gleich, oder? Und das ist die Bedeutung. Der Ozean ist vielleicht ein Bild aller Gläubigen jetzt hier auf der Erde, die von dem Herrn Jesus etwas widerstrahlen sollen. Aber den gleichen Widerstrahl oder die Reflexion hat ein Tautropfen am Grashalm, wenn es an einem Ort sichtbar wird. Ich versuche das für die Kinder nochmal ganz einfach zu machen. Vielleicht, also es ist jetzt keine Schleichwerbung, ich bin auch nicht, weiß ich, an keinem Geschäft vorbeigefahren, aber wir nehmen jetzt mal Lidl. Vielleicht hat jemand heute gesagt, ich war bei Lidl. Wie geht das denn? Wo ist Lidl denn überhaupt? Ja, ich glaube, in Neckarsulm ist, glaube ich, die Zentrale. Warst du da? Nee, ich war hier in Bielefeld-Senne oder was weiß ich, wo der nächste Lidl ist. Ja, wie? Woher wusstest du denn, dass du bei Lidl warst? Ja, da könnte man jetzt sagen, gelb, die Einkaufswagen, man hat so ein gelbes Schild oder was auch immer. Also ich habe jetzt nicht alles auswendig gelernt. Also eine gewisse Übereinstimmung und man sagt, ich war da, obwohl man gar nicht bei allen Lidl Deutschlands war oder was auch immer, sondern man war bei einer Filiale. Und das ist der Gedanke, der auch hier zum Tragen kommt. Es gibt Kennzeichen, die zum Ausdruck kommen sollen an einem Ort. Und sie sollen Reflexion des Ganzen sein. Sie sind nicht das Ganze, sie stellen es aber dar. Und wenn wir jetzt nochmal in ein Geschäft gehen und man verstößt gegen verschiedene Dinge, zum Beispiel, man nimmt ganz andere Einkaufswagen, weil man findet die roten viel schöner als diese komischen von, also ich weiß nicht, ob die komisch sind, und man nimmt auf einmal bei Lidl rote Einkaufswagen, dann wird man irgendwann nicht mehr Lidl-Filiale sein. Weil man gegen verschiedene Dinge, die sie festgelegt haben, verstößt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn man etwas darstellt von einer Sache, dann muss man sich auch an die Grundsätze, die das Wort Gottes für diese Darstellung niedergelegt hat, verwirklichen. Sonst ist man in Gefahr, dass man dieser Darstellung nicht mehr entspricht und damit auch sozusagen die Anerkennung, das Recht der Darstellung verliert. Und das sagt er den Korinthern hier. Ihr seid Christi Leib. Ihr seid die Darstellung davon. Und wenn wir das jetzt nochmal auf ein örtliches Zusammenkommen übertragen, dann sehen wir wieder, wie wichtig es ist, zu überlegen, was stellen wir denn da? Was müssen wir denn verwirklichen? Was sollen wir, was dürfen wir verwirklichen? Was ist der Wunsch Gottes bei der Darstellung des einen Leibes? Und da ist eines ganz wichtig, ein Gedanke, der heute in den Zeiten des Individualismus leider etwas verloren geht, nämlich der Einheit. Dieser Gedanke der Einheit ist ein ganz, ganz wichtiger im Wort Gottes in Bezug auf Christus und seine Versammlung. Aber, und das ist jetzt wieder sehr, sehr schön, das passiert an einigen Stellen, wenn Gott diesen örtlichen Aspekt in den Vordergrund rückt, zeigt er sofort wieder den allgemeinen und weltweiten Charakter des Leibes oder der Versammlung der Kirche, der Gemeinde. Denn in Vers 28 spricht er jetzt nicht mehr von den Korinthern in Korinth, sondern er muss einen höheren Blick haben. Warum? Weil dann frage ich euch, wer war denn in Korinth Apostel? Hatten sie keinen. Das heißt also, er kann nicht die Korinther gemeint haben, sondern er sagt ja, da waren erstens Gesetz, Apostel. Der Blick weitet sich jetzt wieder. Und das tut Gott sehr oft. Wir haben heute zu Beginn der, als wir zusammen noch gebetet haben, aus Apostelgeschichte 20 gelesen. Und da sagt der Apostel Paul, schlagen wir es doch lieber mal auf, damit genau den gleichen Gedanken, da spricht der Apostel Paulus zu den Ältesten aus Ephesus und sagt, mal gerade schauen, da, in Vers 28 von Apostelgeschichte 20. Habt Acht auf euch selbst, also ihr Älteste aus Ephesus, und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat. Wer ist gemeint? Die Herde in Ephesus. Örtlich. Und dann? Die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ist es immer noch die Versammlung in Ephesus? Sie ist natürlich immer noch Teil des Ganzen, aber er weitet den Blick jetzt und sagt, wenn ihr in Ephesus eine Herde hütet, dann bedenkt, das ist nicht nur in Ephesus so, sondern das Blut des eigenen, nämlich das Blut des Herrn Jesus, hat sozusagen alle Gläubigen auf der Erde weltweit errettet und zu einer Gemeinde, zu einer Kirche gemacht. Ich gehe einmal ganz kurz in den dritten Kapitel von diesem Brief hier und dann schauen wir uns mal an, was dort steht, 1. Korinther 3. Auch der gleiche Gedanke wieder, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Nicht ihr seid der Tempel in Korinth, sondern ihr seid die Darstellung. Und dann, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, da geht der Blick wieder weiter, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr, den wird Gott verderben. Also immer, wenn wir, ich sag mal sagen, die Betonung auf die Örtlichkeit legen, dürfen wir nie vergessen, dass wir ein Teil oder Darstellung einer viel größeren Menge oder eben, wir könnten nochmal in Kapitel 12 sagen, Vers 12, der Christus sind. Und wenn wir das, ich darf mal sagen, so ein bisschen mitnehmen in unser Leben und bedenken, was tun wir? Was wir tun, ist eine Sache, die immer vor dem mit dem Gedanken geschieht, Teil eines Ganzen zu sein, einer viel größeren Masse oder besser gesagt hier im Sinne eines Organismus. Nun spricht er von einer Liste oder zeigt nochmal eine Liste oder eine Aufzählung von verschiedenen Gaben und er zeigt hier sogar eine gewisse Rangfolge. Ich habe, glaube ich, schon heute Nachmittag erwähnt, es gibt keine komplette Aufzählung, wenn Gott etwas schildert, oftmals auch im Negativen, auch in 1. Korinther 5, wenn da Sünden genannt sind für den Ausschluss, ist das keine komplette Aufzählung. Können wir nicht sagen, steht da nicht, also da haben wir, das zählt nicht dazu. Und auch bei den positiven Aufzählungen, wie gesagt, Evangelisten fehlen hier. Er will ihnen nur klar machen, und das ist jetzt sehr schön, dass er die Sprachen jeweils in Vers 28 und auch in Vers 29, 30 als letztes nennt. Das ist ein deutlicher Fingerzeig an die Korinther. Und ich möchte mal eine jetzt nochmal herausnehmen und die, ich darf mal sagen, ja auch nochmal auf unsere Herzen legen. Das ist, einige gesetzt hat, Hilfeleistungen zu üben. Hilfeleistung. Hilfeleistung. Ist es wichtig, oder? Wenn die Uhr wieder umgestellt wird, aber war ich mal an einem Ort, da hat der Bruder 30 Jahre lang daran gedacht, der immer als Hausmeister tätig war, die Uhr umzustellen. Aber an dem einen Morgen war es richtig kalt in dem Raum. Und die haben geschimpft wie die Rohrspatzen. Hilfeleistung. Keiner hat gesagt, das hat ja 30 Jahre super funktioniert. Hilfeleistung. Darf ich euch Kinder mal an eure Mama erinnern? Habt ihr auch schon mal den Kühlschrank aufgemacht und es war doch tatsächlich dein Lieblingsjoghurt nicht mehr drin? Und was hast du da gesagt? Mama, vielen Dank, dass du bis jetzt immer meinen Lieblingsjoghurt gekauft hast. Aber es tut mir so leid, heute habe ich den nicht. Oder was hast du gesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Und wie ist das im Geistlichen? Da gibt es eine Schwester, die putzt schon 30 Jahre den Versammlungsraum. Hilfeleistung. Ist das nicht schön, dass das hier einfach so steht? Hilfeleistung. Es geht also bei den Gaben gar nicht um etwas Eindrückliches. Aber tu es weiter. Ich finde es so groß, in Philadelphia fängt das Sendschreiben an, oder besser gesagt, ich glaube, das sind ja sogar fast immer gleich. Ich kenne deine Werke. Fängen immer die Sendschreiben an. Also diese Briefe in der Offenbarung 2 und 3. Vielleicht denkst du auch, den Job, den ich gekriegt habe, den merkt auch keiner hier im Raum. Vielleicht denkst du das. Vielleicht hast du auch wirklich echt noch nie ein Dankeschön gekriegt. Aber dann möchte ich einfach, dass wir uns gegenseitig zurufen, mach das weiter. Besser im Himmel ein Lob kriegen, als hier nur zu arbeiten, um ein Lob zu kriegen. Mama, ich habe heute die Spülmaschine ausgeräumt. Mama, ich habe... Warum sagen wir das eigentlich? Übrigens, wisst ihr, wer heute den Tisch gedeckt hat? Das sagen die Jungs dann auch gerne mal, wenn sie es getan haben. Ne? Seht ihr, so sind wir Menschen. Und im Geistlichen ist das leider manchmal gar nicht anders. Da kommt man an einen Ort und man kennt die Geschwister nicht. Ja, also ich bin übrigens der Bruder, der meistens Sonntag hier den Dienst tut. Ach, schön zu wissen. Habe ich jetzt zwar nicht gefragt, aber ist interessant. Seht ihr, das scheint doch irgendwie wichtig dann zu sein, oder? Und wollen wir das einfach so mitnehmen? Jeder hat eine Aufgabe und wir wollen nicht priorisieren. Wir wollen nicht sagen, das zählt zum Wichtigen, das zählt zum Unwichtigen. Er sagt ja eine Reihenfolge, aber er sagt das nicht deswegen, weil er eins schlechter machen will als andere, sondern weil er gerade die Sprachen als letztes nennen will. Das ist ein Aspekt. Und wir wollen das einfach mitnehmen. In den Versen 29 und 30 stellt er jetzt verschiedene Fragen und es stehen ja gar keine Antworten. Aber ich kann euch sagen, das ist ganz einfach. Die Antwort ist immer nein. Und das zeigt übrigens auch, und da sehen wir wieder, wie einfach so ein Text auch belehrend ist. Also sind alle Apostel? Nein. Alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Nein. Immer nein. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Reden alle in Sprachen? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein. Und das möchte ich am liebsten jetzt in der Dauerschleife nochmal wiederholen. Weil nämlich viele sagen ja, ach, du hast die Gabe der Sprachen noch gar nicht empfangen? Ja, die musst du unbedingt haben, sonst bist du nicht wirklich vom Geist erfüllt. Reden alle in Sprachen? Nein. Da sehen wir also, das war eine Gabe, die jetzt gar nicht mehr Existenz ist. Wir kommen vielleicht, wenn wir das zeitlich schaffen, morgen Nachmittag im 13. Kapitel noch kurz dazu. Aber hier wird sehr, sehr deutlich, es ist eine Gabe an einen Teil von Gläubigen und nicht an alle. Und das sehen wir, wie einfach auch solch ein Vers durchaus belehrend ist. Und damit wollen wir jetzt noch ganz kurz, ich sag mal, auf morgen Abend hinweisen oder morgen Nachmittag, Spätnachmittag hinweisen. In Vers 31 haben wir jetzt eine Einteilung oder eine Vorausschau auf die nächsten beiden Kapitel. Wir haben nämlich einmal das Thema eifert aber nach den größeren Gnadengaben. Da habe ich schon gesagt, das ist besonders Kapitel 14. Das schaffen wir leider nicht, aber wenn der Herr das schenkt, wollen wir uns gerne über den noch weit vortrefflicheren Weg, den der Apostel Paulus zeigen wollte, unterhalten. Und das ist eben der Geist oder der Motor der Liebe, die unsere ganzen Aufgaben, die wir heute teilweise mal angesprochen haben, die uns praktisch motivieren sollen, eine Aufgabe fortzuführen. Eine schöne Einteilung ist, wenn wir das noch als Schluss sagen wollen, 2. Timotheus 1, Vers 7 teilt diese drei Kapitel sehr schön ein. Gott hat uns nicht einen Geist, wollen wir doch lieber lesen, der Angst, Furcht, 2. Timotheus 1, Vers 7, einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, genau, sondern der Kraft. Das haben wir heute versucht, ein wenig uns damit zu beschäftigen, diese Kraftquelle des Geistes Gottes, verschiedene Sachen, verschiedene Aufgaben, aber die gleiche Quelle, und ein Geist der Liebe, Kapitel 13, und dann ist prägend für Kapitel 14, was jetzt da nicht unser Thema sein wird, diese Besonnenheit, dieser gesunde Sinn, diese Nüchternheit, wenn Gaben zur Ausführung kommen. Der Jesus möchte sein Wort segnen.